Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. In der heutigen Ausgabe hören Sie Auszüge aus einem Live-Mitschnitt einer Lesung aus dem Buch Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott, vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Ein heiliges Buch innerhalb von 7 Tagen zu lesen, ist eine weit verbreitete Tradition in Indien. Wer dies selbst schon einmal geübt hat, wird die Kraft gespürt haben, die von solch einer Lesung ausgeht. Es ist nicht nur einfach ein Buch lesen. Nein, man findet sich mit der Zeit in einer Art meditativen Zustand wieder. Und solch eine Lesung fand im Juli 2010 im Stillen Haus bei Bad Wildungen mit Sai-Devotees statt. Sie hatten das Buch Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott, vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba für diese 7-tägige Lesung gewählt. Das Buch erzählt Geschichten von Krishna und von der besonderen Beziehung zwischen ihm und den Pandavas. Es berichtet von König Parikshit aus der Pandava-Dynastie, der durch einen Fluch zum Tode verurteilt war und der von dem großen heiligen Shuka auf die Vollstreckung dieses Urteils vorbereitet wird. Radio Sai war im Stillen Haus zu Gast und hat diese Lesung, die von verschiedenen Devotees gesprochen wurde, aufgenommen. Nach dem Vorwort und einer Einleitung berichten wir heute über die vorgeburtlichen Ereignisse und die Geburt von König Parikshit. Sie hören Geschichten von Krishna und erfahren, wie König Parikshit zu seinem Namen und wie es zu seiner Krönung kam.
Das Bhagavatam oder Bhagavata Purana ist ein Zwiegespräch zwischen einem zum Tode Verurteilten und einem großen Heiligen, der ihn auf die Vollstreckung dieses Urteils vorbereitet. Das Bhagavatam ist ein lebensspendender Strom wie der Ganges, welcher Gott dem Herrn entströmt und nach langer Reise wieder in ihm aufgeht. Diese Reise führt durch Landschaftsbeschreibungen, geschichtliche Aufzeichnungen, philosophische Abhandlungen, Heiligenlegenden und erkenntnistheoretische Forschungen und befruchtet die weiten Ebenen des menschlichen Geistes mit dem klaren und reinen Wasser der Krishna-Geschichten. Der erhabene Herr ist als Satyasai wiedergekommen, um Recht und Ordnung unter den Menschen wieder zu beleben. Ein wichtiger Aspekt dieser Renaissance ist ein Wiederherstellen der Ehrfurcht gegenüber den alten religiösen Schriften wie Bibel, Koran, Sent, Avesta, Tripitaka, Veden und dem Bhagavatam. Ehrfurcht kann heutzutage nur aufkommen, wenn die innere Bedeutung der schriftlichen Darlegungen und Geschichten auf klare, einfache und ansprechende Weise erklärt wird. Und zwar genau von derselben Person, die der innere Anlass für den ursprünglichen Text war. Dieses Buch beschenkt uns mit seiner Version dieses umfangreichen Handbuchs der Hingabe, das der heilige Vyasa einst auf Anregung des weisen Narada zusammenstellte, um Frieden und Gleichmut zu erlangen. Man öffne es in Demut, lese es mit Sorgfalt, halte es andächtig in Ehren, befolge treu seine Lehren und erreiche das höchste Ziel, dasselbe, das Vyasa erreichte und Narada fand, das Shuka lehrte und das Parikshit kennenlernte. Welch größere Belohnung könnte der Mensch sich erhoffen?
Die Bezeichnung Bhagavata kann auf jede Erzählung angewendet werden, die von den Erfahrungen derer berichtet, die mit Gott und den Gottergebenen, mit Bhagavan und Bhakta in Berührung gekommen sind. Gott nimmt viele Formen und Gestalten an und übernimmt viele Tätigkeiten. Bhagavata ist der Name für die Erfahrungsberichte all jener, die ihn in diesen Formen erkannt haben und derer, die er mit seiner Gnade gesegnet und als seine Werkzeuge erwählt hat. Das große Werk, das unter diesem Namen bekannt ist, wird von allen Meistern der Veden geehrt. Es ist ein Allheilmittel, das körperliche, geistige und seelische Krankheiten heilt. Das Bhagavatam ist durchtränkt vom süßen Nektar der Unsterblichkeit und strahlt Gottes Glanz und Herrlichkeit aus. Das Avatar-Prinzip, die Herabkunft Gottes auf die Erde, die Fleischwerdung des Formlosen in einem lebendigen Körper zur geistigen Erhebung aller Wesen, ist die grundlegende Tatsache, die das Bhagavatam als authentisch ausweist. Als Bhagavata bezeichnen wir auch alle, die mit Gott verbunden sind, alle, die Gottes Gesellschaft suchen. Für diese ist das Buch mit dem Titel Bhagavatam äußerst kostbar. Ja, es ist wahrscheinlich ihre Lebensenergie. Inmitten solcher Bhagavatas zu sein, bedeutet Förderung der eigenen Hingabe. Wer keinen Geschmack findet an Gott zugewandten Gedanken, wird hieraus keine Freude gewinnen können. Um diesen Geschmack aber zu entwickeln, erzählt das Bhagavatam dem ernsthaft Suchenden Geschichten über Inkarnationen. Dadurch entwickelt sich auf allen Ebenen des Bewusstseins die Sehnsucht nach dem freudigen Schauer der Gotteserfahrung. Wer diese tiefe Sehnsucht in sich trägt, kann ein wahrer Bhagavata sein. Man muss auch wissen, dass die Inkarnationen Gottes keine Grenzen haben. Zu unzähligen Gelegenheiten ist er herabgekommen. Manchmal kommt er nur mit einem Teil seiner Herrlichkeit, ein andermal wieder mit mehr Glorie ausgestattet, manchmal zur Durchführung einer einzelnen bestimmten Aufgabe und manchmal geht es um die Umwandlung einer ganzen Zeitepoche, eines ganzen Kontinents im Universum. Das Bhagavatam legt ausführlich die Geschichte dieser beiden letzteren Ereignisse dar. Das Schauspiel, das der Avatar mit den Bhaktas, die er zu sich heranzieht, aufführt, ist Gegenstand des Bhagavatam. Das Anhören dieser Geschichte fördert die Gotteserkenntnis. Viele Weise haben das Bhagavatam gepriesen und seine Wirksamkeit bezeugt und zu seiner Erhaltung für die Nachwelt beigetragen. Die Geschichten von Krishnas Herrlichkeit an einem heiligen Ort, in einem Tempel oder einem Gebetsraum zu lesen und sich daran zu erfreuen, ob im Ashram eines Heiligen oder Weisen oder in Gesellschaft tugendhafter und guter Menschen, das ist wahrhaft eine Quelle großer Inspiration und Freude. Die Natur des Menschen ist reine Liebe. Er kann keinen Augenblick überleben, wenn ihm die Liebe entzogen wird. Sie ist wahrhaft seine Lebensenergie. Wenn die 6 Untugenden, denen der Mensch so lange verbunden war, verschwinden, ist die Liebe der einzige Bewohner des Herzens. Liebe aber muss ein Objekt finden, einen Geliebten. Sie kann nicht alleine sein. So wendet sie sich dem tiefblauen göttlichen Kinde zu, dem bezaubernden Hirtenknaben, der die Reinheit in Person, die Verkörperung von Dienstbarkeit, Opfer und Selbstlosigkeit ist und der nun in diesem gereinigten Schrein seine Wohnstatt genommen hat. Da ist nun kein Platz mehr, wo andere Verbindungen wachsen könnten. Gottes Größe und Herrlichkeit ist der uferlose Ozean. Für jemanden, der anfängt, diesen zu beschreiben, beginnt er in diesem Augenblick zu existieren. Und wenn er mit seiner Beschreibung fertig ist, so ist das für ihn das Ende. Doch Gottes Herrlichkeit ist jenseits von Zeit und Raum. Nur kleine, begrenzte und unbeschränkte Geister werden behaupten, dass seine Herrlichkeit einen Anfang und ein Ende habe. Die Bühne, auf der Gott sein Spiel, seine Lilas spielt, hat keine Begrenzungen. Die Geschichte seiner Lilas ist reinster Nektar. Sie hat keine anderen Ingredienzien, keinen anderen Geschmack, keinen anderen Inhalt. Jeder kann sich an jedem Teil dieses Nektarmeeres satt trinken. Überall in jedem Teilchen ist dieselbe Süße vorhanden. Nichts Niedriges ist da, das diese Süße beeinträchtigen könnte. Die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott sind ewig süß und rein, ganz gleich, nach welcher Methode man sie annimmt oder erreicht. Solche Liebe ist heilig und beglückend.
König Parikshit war das wahre Abbild seines Vaters Abhimanyu, der in die himmlische Wohnstatt der Helden aufgestiegen war. Als Parikshit noch ungeboren im Schoße seiner Mutter Uttara heranwuchs, sah er den scharfen Pfeil, den Ashwatthaman abgeschossen hatte, auf sich zukommen. Dieser Pfeil versprühte Funken von Wut und schrecklicher Gewalt und zielte darauf ab, ihn zu vernichten. Doch im selben Augenblick nahm Parikshit eine anmutige Gestalt von strahlendem Glanz wahr. Sie war bewaffnet mit einem furchterregenden Diskus, mit dem sie den todbringenden Pfeil in 100 Stücke zerbrach. Die königliche Leibesfrucht ward von Staunen und Dankbarkeit erfüllt. Parikshit versank in tiefes Nachsinnen über seinen Retter. »Wer ist er?« fragte er sich. »Er muss auch hier in diesem Schoß wohnen, denn er konnte den Pfeil im selben Augenblick sehen wie ich. Doch ist er so furchtlos und geschickt, dass er ihn zerstören konnte, bevor er mich erreichte. Könnte er ein Bruder von mir sein, der zur selben Zeit hier im Mutterschoß wohnt? Wie konnte er sich diesen Diskus beschaffen? Und wenn er einen Diskus hat, wieso hab ich keinen? Nein, er kann kein Sterblicher sein.« So ging er lange Zeit mit sich zu Rate. Er konnte dieses Gesicht und diese Gestalt nicht vergessen. Einen Knaben hatte er gesehen, strahlend wie eine Million Sonnen zugleich. Gütig und selig hatte er ausgesehen und blau wie der helle Himmel. Nach der aufregenden Rettung war er verschwunden. König Parikshit behielt die Gestalt immer vor Augen, denn er trachtete danach, sie wiederzusehen. Wen er auch erblickte, immer versuchte er herauszufinden, ob die Gestalt jener entsprach, die er sich ehrfurchtsvoll eingeprägt hatte. So wuchs er in ständiger Kontemplation über diese Gestalt im Schoße heran. Diese Kontemplation machte ihn zu einem glanzerfüllten Kind. Als er am Ende der Schwangerschaft das Licht der Welt erblickte, war das Entbindungszimmer von einem merkwürdigen Glanz erfüllt. Uttaras Dienerinnen waren geblendet von diesem Licht, sprachlos vor Staunen. Als Subhadra, Abhimanyus Mutter, die Fassung wiedererlangt hatte, ließ sie Yudhishthira, dem Ältesten der Pandavas, eine Nachricht über die Geburt zukommen. Die Freude der Pandava-Brüder kannte keine Grenzen, als sie die Botschaft vernahmen, auf die sie schon sehnlichst gewartet hatten. Zur Ehre des frohen Ereignisses ließen sie Musik aufspielen und Kanonen abfeuern, denn der königlichen Familie war ein Spross geboren, ein Nachfolger für den Thron der Pandavas. Die Bürger waren außer sich vor Freude, denn nun hatte das Herrschergeschlecht endlich einen Erben. Am nächsten Tage ließ Yudhishthira den Familienpriester Kripacharya kommen und die Jata-Karman-Zeremonie für das Neugeborene ausführen. Am dritten Tage rief Yudhishthira namhafte Astrologen zu sich, desgleichen berühmte Handlesekundige und Wahrsager, denn er brannte darauf zu erfahren, ob Reputation und Tradition des Königsreichs gesichert seien in den Händen dieses Prinzen. Der König verneigte sich vor den Versammelten, legte die Hände in verehrender Geste zusammen, fiel vor ihnen nieder und bat: »O ihr Weisen, die ihr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, erkundet das Horoskop des neugeborenen Kindes, berechnet die Positionen der Sterne und Konstellationen sowie die Planeteneinflüsse, die für sein Leben richtungsweisend sind, und sagt mir, wie die Zukunft aussehen wird.« Er schrieb die genaue Geburtszeit auf, legte die Notiz auf einen goldenen Teller und stellte diesen vor ihnen hin. Die Gelehrten nahmen das Schriftstück in Empfang, zeichneten den Plan der Planetenkonstellationen auf und studierten ihn äußerst sorgfältig. Während sie begannen, ihre Schlüsse zu ziehen, teilten sie einander ihre zunehmende Freude mit. Sie waren selbst hocherfreut und fanden kaum Worte, ihr Erstaunen auszudrücken. Als Yudhishthira und seine Brüder Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva diese Worte vernahmen, blickten sie einander hocherfreut an. Yudhishthira hub wieder an zu sprechen. »Wenn das so ist«, sagte er. Doch bevor er den Satz beenden konnte, neigte er sein Haupt und versank in tiefes Nachsinnen. Die Pandits, die dies bemerkten, sprachen: »Ihr scheint noch mehr wissen zu wollen. Fragt nur. Wir wollen gern alle Fragen beantworten.« »Natürlich«, sprach Yudhishthira, »freue ich mich über alles, was ihr bisher gesagt habt. Er wird tugendhaft sein, berühmt, siegreich, liebevoll und freundlich. Und er wird alle gleich behandeln. Viele Yanyas und Yagas wird er ausführen. Er wird keine Feinde haben. Und der Dynastie wird er Ehre einbringen und ihren guten Ruf wiederherstellen. All dies erfüllt mich mit großer Freude. Aber ich möchte auch noch wissen, wie sein Ende aussehen wird.« Die Gelehrten machten sich wieder an ihre Berechnungen und ließen sich dafür reichlich Zeit. Der König wurde darüber unruhig. Er trieb sie an und drängte auf eine schnelle Antwort. Die Antwort lautete: »Aufgrund des Fluches eines Weisen wird dieser Prinz sein Königreich aufgeben.« Yudhishthira wollte nun gern wissen, wie solch ein Muster an Tugend jemals den Fluch eines Weisen auf sich ziehen könnte. Diese Möglichkeit erschütterte ihn. Mittlerweile brachten die Pandits hervor: »Unsere Berechnungen zeigen, dass ihn eine Schlange beißen wird.« Bei dieser Nachricht verlor Yudhishthira völlig den Mut. All seine Freude verflog augenblicklich und er sah sehr traurig und niedergeschlagen aus.
»O weh«, klagte Yudhishthira, »warum soll es mit diesem Kind ein solches Ende nehmen? O wie schrecklich, welche Ungerechtigkeit! Die Brahmanen beeilten sich, ihn zu trösten. Großer König«, wandten sie ein, »es besteht kein Grund, sich dem Kummer hinzugeben. Solch ein hervorragender Mensch wird niemals solch eine Tragödie erleiden. Wenn wir die Stellung der Planeten im Horoskop dieses Kindes betrachten, erkennen wir deutlich zwei glückliche Konstellationen. Vaira-Yoga und Bhakti-Yoga genannt, beide stark und segensreich. Er wird daher, sobald er von dem Fluche erfahren wird, sein Königreich aufgeben, Frau und Kinder verlassen und sich an die Ufer des heiligen Flusses Bhagirathi zurückziehen und sich ganz Gott, dem Herrn, überlassen. Der große heilige Shuka, der Sohn des großen Vyasa, wird dort erscheinen und ihn durch Gesang und Lobpreis der Herrlichkeit Krishnas, des Herrn, in die Erkenntnis des Selbst, Atma Gnana, einweihen. Auf diese Weise wird er seine letzten Tage an den heiligen Ufern des Ganges zubringen und seinen letzten Atemzug in Anbetung des Herrn tun. Wie kann solch einem Menschen ein Unglück oder Elend widerfahren? Er wird nicht wiedergeboren werden, denn durch Bhakti-Yoga wird er das Einssein mit Purushottama, dem Herrn von allem und allen, erlangen. Diese Worte bewirkten, dass Yudhishthira alle Sorgen fallen ließ und froh und glücklich wurde. Wenn es sich so verhält, sprach er, dann handelt es sich nicht um einen Fluch, sondern um einen einzigartigen Segen. Das Kindlein in der Wochenstube wuchs heran wie der zunehmende Mond. Im höchsten Glück verbrachten sie die Tage im Gespräch über das bezaubernde Kind, das sie aus den Frauengemächern holten, wann immer es sie drängte, es zu sehen und in den Armen zu halten. Auch das Kindlein strahlte. Es schien die Gesichtszüge eines jeden zu studieren, der zu ihm kam oder es liebkoste. Lange und sehnsüchtig betrachtete es ihre Gesichter. Alle waren erstaunt über dieses seltsame Verhalten. Jeder, der zu ihm kam, wurde Gegenstand dieser forschenden und prüfenden Blicke des Kindes, das entschlossen schien, jemanden oder etwas aufzuspüren in dieser Welt, in die es hineingeboren ward. An einem glückverheißenden Tage ließ Yudhishthira den hohen Priester zu sich rufen und beauftragte ihn, einen geeigneten Tag für die Namakarana-Zeremonie festzusetzen. Arjuna begab sich zu Krishna, dem Herrn, und bat ihn ehrerbietigst, das Kind bei diesem festlichen Ereignis mit seiner Gnade zu segnen. Es gelang ihm tatsächlich, Krishna bei seiner Rückkehr mitzubringen. Als der Wagen des Herrn gesichtet wurde, erklangen Trommelwirbel, Trompeten schmetterten einen Willkommensgruß und frohe Rufe erschollen aus jeder Kehle. Yudhishthira ging dem Wagen entgegen und umarmte den Herrn, sobald dieser ausgestiegen war. Er ergriff Krishnas Hand und führte ihn in den Palast, wo für ihn auf einem Podest ein besonderer Thron errichtet worden war. Das Kind wurde hereingetragen. Sahadeva nahm das Kind und legte es auf ein Bett von Blumen auf dem Podium, das man für die Taufzeremonie errichtet hatte. Das Kind jedoch erhob sich und begann auf allen Vieren davon zu krabbeln, ohne sich von den Einwänden der Dienerinnen einschüchtern zu lassen. Offensichtlich hatte es etwas anderes vor. Sahadevas Bemühungen, der Reise des Kindleins ein Ende zu setzen, erwiesen sich als zwecklos. Yudhishthira, der die Unternehmung des Kindes mit Interesse beobachtete, sprach lächelnd: »Sahadeva, halte ihn nicht auf, lass ihn. Wir wollen sehen, was er tut.« Sahadeva ließ das Kind los und ließ ihm freie Bahn. Sobald das Kind nun Bewegungsfreiheit erlangt hatte, begab es sich schnurstracks zu dem Platze, wo Krishna saß, als sei dieser ein alter Freund, den es begrüßen wollte. Das Kind griff nach Krishnas Füßen und flehte ihn mit Blicken an, auf den Schoß genommen und geliebkost zu werden. Der Herr sah seine Sehnsucht und lachte, dann beugte er sich gnädig nieder und hob das Kind auf seinen Schoß. Endlich auf seinem Schoße angelangt, starrte der kleine Prinz dem Herrn ins Gesicht, ohne mit der Wimper zu zucken. Er wandte den Kopf nicht ab, zupfte nirgendwo mit seinen Händchen herum und gab keinen Laut von sich. Er saß nur still da und starrte. Jedermann war höchst erstaunt über dieses völlig unkindliche Benehmen. Auch Krishna teilte die Gefühlsregung, die die ganze Halle durchflutete. Zu Yudhishthira gewandt sprach Krishna: Ich konnte es nicht glauben, als man mir berichtete, dass dieses Kind jeden anstarrt, der ihn vor die Augen kommt, und dass es die Gesichtszüge studiert. Ich dachte, das sei eine neue Erklärung dieser Priester für die üblichen Kinderspiele und Scherze. Aber dies ist wirklich ein Wunder. Das Kerlchen versucht sogar, mich genau zu erforschen. Also, ich will sein Verhalten noch selbst ein wenig untersuchen. Als dann versuchte Krishna, der Herr, die Aufmerksamkeit des Kindes von sich abzulenken, indem er eine Reihe Spielsachen vor ihm aufbaute und sich vor seinen Blicken verbarg, als erwarte er, dass das Kind ihn schnell vergessen werde. Doch dessen Aufmerksamkeit ließ sich auf keinen anderen Gegenstand ziehen. Es hatte seine Augen unabdinglich auf den Herrn gerichtet und suchte ihn und sonst nichts. Es versuchte einzig, zu dem Platz zu gelangen, an dem es Krishna vermutete. Als Krishna sah, dass seine Versuche, die Aufmerksamkeit des Kindes von sich abzulenken, fruchtlos waren, erklärte er: Dies ist kein gewöhnlicher Knabe. Er hat alle meine Prüfungen bestanden. Der Name Parikshit ist in der Tat der passendste für ihn. Er wird diesem Namen schon jetzt völlig gerecht. Yudhishthira, der erstaunt war über das einzigartige Betragen des Kindes, ging zu Vyasa, dem großen Heiligen, um ihn nach dem Grund dieser seltsamen Suche zu fragen und etwas über die Folgen davon zu erfahren. Vyasa sprach: Yudhishthira, dieser Knabe ruhte noch im Mutterschoß, als der auf ihn gerichtete todbringende Pfeil Ashwatthamans gerade sein Ziel treffen wollte. In diesem Augenblick kam Krishna, der Herr, in die Behausung des Ungeborenen und rettete es vor der Vernichtung. Dieses Kind wollte wissen, wer es gerettet hat in dem Schoße, in dem es lag. Es begann jedermann genau zu betrachten, um herauszufinden, ob er wohl dieselbe Ausstrahlung besäße wie jene, die es als Ungeborenes wahrgenommen hatte. Heute sah es diese göttliche Gestalt in all ihrer Herrlichkeit, und darum bewegte es sich schnurstracks auf Krishna zu und bat, auf den Schoß genommen zu werden. Das ist die Erklärung für das merkwürdige Benehmen, über das du dich so wunderst. Als Yudhishthira Vyasas Worte vernahm, vergoss er Tränen der Freude und Dankbarkeit.
Oh.
Dharmaraja und seine Brüder warteten sehnlichst auf die Rückkehr von Arjuna, der nach der Taufzeremonie mit Krishna nach Dwaraka gereist war. Sie machten sich Sorgen, denn überall im Lande sahen sie Vorzeichen schlimmer Ereignisse. Aber noch bevor einer der Pandava-Brüder nach Dwaraka reisen konnte, erschien Arjuna. Er brachte die überaus traurige Nachricht mit, dass Krishna zu seinem himmlischen Wohnsitz zurückgekehrt war.
Währenddessen eilte ein Wächter vom Haupteingang herein und verkündete, dass Arjuna gekommen sei und sich den königlichen Gemächern nähere. Arjuna trat ein, verzweifelt und verzagt, und ließ kein Zeichen der Freude erkennen. Ohne seine Brüder anzusehen, stürzte er zu Dharmarajas Füßen nieder. Diese Anzeichen bestätigten Dharmarajas Befürchtungen, und er wollte nun Genaueres erfahren. Dharmaraja fragte, »Bruder, was sollst du uns von Vasudeva ausrichten? Wie lautet seine Botschaft an uns? Sag uns das!« Arjuna hielt es nicht mehr aus. Er ließ dem Schmerz, den er so lange zurückgehalten hatte, freien Lauf. »Wir haben keinen Vasudeva mehr. Wir sind Waisen. Wir konnten ihn nicht halten. Unser Glück hat uns verlassen. Weh uns, dass wir dies erleben müssen. O Schicksal, wie kannst du die Welt nur so grausam behandeln?« jammerten die Brüder im Chor. Dharmaraja erlangte als erster die Fassung wieder. Die Tränen aus den Augen wischend, fragte er Arjuna, »Kannst du uns berichten, wie es den Eltern geht und Nanda und Yashoda und den anderen Yadavas? Erzähle uns von ihnen.« Da Arjuna ihn so sah, sprach er, »Bruder, die Leute von Dwaraka sind weitaus besser dran als wir. Wir sind die allerunglückseligsten. Wir sind die Einzigen, die die Schreckensnachricht von Vasudevas Scheiden aus dieser Welt überlebt haben. Alle anderen haben die Welt verlassen, noch bevor die Nachricht von seinem Weggehen bekannt wurde.« Mit diesen Worten ließ Arjuna sich in den Stuhl, der hinter ihm stand, zurückfallen. Er konnte die Trennung von Krishna, seiner lebenslangen Stütze und Führung, nicht ertragen.
Arjuna blickte seinen Bruder an und sprach, »Höre, Bruder, ich Unseliger hatte nicht einmal das Glück, bei Vasudeva dem Herrn zu sein, als er zu seiner ewigen Wohnstadt zurückkehrte, obwohl ich mich zu jener Zeit in Dwaraka aufhielt. Später gab mir Daruka, der Wagenlenker des Herrn, die Botschaft, die dieser für mich hinterlassen hatte. Dies ist die Botschaft von seiner Hand geschrieben.« Und so begann die Botschaft. »Arjuna, dies ist mein Befehl. Führe ihn unverzüglich genauestens aus. Führe diese Aufgabe mutig und gewissenhaft aus.« Nach diesem ausdrücklichen Befehl erläuterte Krishna die Aufgabe genauer. »Ich habe meine Mission hier erfüllt. Ich werde in dieser Welt nicht länger körperlich anwesend sein. Ich gehe nun fort. In 7 Tagen wird Dwaraka im Meer versinken. Die See wird bis auf mein Haus alles verschlingen. Darum musst du die Königinnen und die anderen überlebenden Frauen nach Indraprastha bringen, desgleichen die Kinder und Säuglinge, die Alten und Schwachen. Ich gehe nun und lege alle Verantwortung für die Frauen und die übrigen Überlebenden der Yadavas in deine Hände. Behüte sie wie dein eigenes Leben, bring sie in Indraprastha unter und beschütze sie vor Gefahr.« Dies schreibt Gopala bei der Abreise zu seiner Heimatstadt.
Kurz nach Arjunas Ankunft war die Königin Mutter Kunti Devi von einer Dienerin benachrichtigt worden. Die ganze Nacht hielt sie sich wach und erwartete, dass Arjuna zu ihr eilen würde, um Nachrichten aus Dwaraka zu bringen. Während sie noch Seelenqualen litt, erschien eine alte Dienerin und meldete, dass Dharmaraja, begleitet von Arjuna, auf dem Wege zu ihren Gemächern sei. Dharmaraja trat ein, fiel ihr zu Füßen, erhob sich wieder und blieb schweigend vor ihr stehen. Arjuna konnte sich gar nicht wieder erheben. Kunti sprach ihm tröstend zu: »Mein Sohn, Arjuna, was ist geschehen? Noch nie habe ich in deinen Augen Tränen gesehen. Sprich!« Da verbarg Dharmaraja sein Gesicht in beiden Händen und stöhnte unter Schluchzen: »Mutter, ihr sprecht noch von unserem Vasudeva. Er ist schon seit 10 Tagen nicht mehr bei uns. Er ist in seine Heimat zurückgekehrt. Alle Yadavas sind tot.«
Als die Königin Mutter Kunti Devi hiervon Kenntnis erhielt, nahm sie denselben Weg, den Krishna gegangen war. Die Pandava-Brüder waren über die Ereignisse und den Heimgang Krishna dermaßen erschüttert, dass auch sie Krishna nachfolgen wollten. Hören wir nun von den weiteren Ereignissen in der Königsstadt.
Als nun die Bürger und alle anderen erfuhren, dass die Nachricht von Krishnas Fortgehen aus dieser Welt Kunti Devis plötzlichen Tod verursacht hatte, weinten sie umso mehr. Ihr Schmerz über den Verlust Krishnas war noch weitaus größer als der Kummer über das Ableben der Königin. In dieser Flut unerträglicher Pein über den doppelten Verlust blieb Dharmaraja die einzig ruhige Seele. Dann rief Dharmaraja Arjuna zu sich und sprach: »Arjuna, lieber Bruder, lass uns ohne Verzug die Beisetzungszeremonien für unsere Mutter veranlassen. Es muss sofort damit begonnen werden. Parikshit muss zum Herrscher gekrönt werden und wir müssen Hastinapura noch heute verlassen.« Auch den Ministern, Offizieren und Beamten gab er Anweisungen, was hinsichtlich des Entschlusses, den der König und die Prinzen getroffen hatten, zu unternehmen sei. Bhima kümmerte sich indessen um die Vorbereitungen für das Begräbnis der Mutter. Staunen, Bewunderung und Traurigkeit über die neuen Entwicklungen und Ereignisse im Palast erfüllten die Minister, Bürger, Priester und Lehrer. Sie wurden von Schmerz und Verzweiflung erfasst, mussten sich aber zurückhalten und Haltung bewahren. Auch sie wurden von einer mächtigen Welle des Wunsches nach Entsagung ergriffen. Natürlich war eine Krönungszeremonie im Herrscherhaus der Bharatas, das Einsetzen eines neuen Herrschers auf dem heiligen Löwenthron dieses Geschlechts, normalerweise eine große und prächtige Angelegenheit. Nun aber wurde innerhalb von Minuten alles bereitgestellt, mit allem Material, das sich gerade anbot, und allen gerade verfügbaren Personen. Während nun Dharmaraja ihm eigenhändig das diamantbesetzte Diadem aufs Haupt setzte, weinte jeder im Saal vor Kummer. Die Königswürde, die unter freudigem Beifall des Volkes entgegengenommen werden sollte, wurde diesem Knaben unter Stöhnen und Schluchzen auferlegt. Parikshit, der soeben gekrönte Herrscher, weinte. Ja, auch Dharmaraja, der ihn gekrönt hatte, konnte trotz aller Bemühungen seine Tränen nicht zurückhalten. Allen Zuschauern zerriss quälende Sorge das Herz. Wer kann die Macht des Schicksals aufhalten? Das Schicksal erfüllt jede Handlung zur vorbestimmten Zeit und Stelle und auf die vorbestimmte Art und Weise. Ihm steht der Mensch ohnmächtig gegenüber. Der Knabe klagte jämmerlich: Dieses Reich wurde von einer Reihe von Helden, Staatsmännern, Kriegern und Weisen regiert. Es ist nicht recht von euch, mir dieses Reich aufzubürden und euch in den Wald zurückzuziehen. Lasst jemand anderen diese Verantwortung tragen und nehmt mich mit in die Wälder. Mit Heldenmut brachte Dharmaraja es fertig, seine Gefühle zu unterdrücken. Er hob den Knaben auf, nahm ihn auf den Schoß und versuchte, ihm Trost und Mut einzuflößen. Der Knabe jedoch blieb hartnäckig, allen Überredungsversuchen und Ratschlägen zum Trotz. »Großvater«, jammerte er, »wehe, was habe ich euch getan, dass ihr mich derart strafen wollt? Hättet ihr mich nicht im Mutterleib umkommen lassen können, als mein Vater starb? Wurde dazu mein Körper wiederbelebt, dass ihr mir nun dieses schwere Erbe aufbürdet?« Arjuna konnte es schließlich nicht mehr ertragen. »Kind«, sprach er, »verliere nicht den Mut. Richte dich für einige Jahre nach dem Rat dieser Brahmanen und Minister. Später wirst du imstande sein, die Aufgaben des Reiches selbst zu bewältigen.« Er wandte sich an die umstehenden Brahmanen, die zusahen, und fragte sie, ob sie denn nur stumme Zeugen bleiben und nichts zum Troste des Knaben unternehmen wollten. Schließlich gelang es Kripacharya, dem Familienlehrer, seinen Schmerz zu unterdrücken. »Was erwartest du denn, dass wir dem Knaben sagen sollen? Verzeiht uns, ihr seid die Oberherren, ihr müsst es am besten wissen.« Niedergedrückt von Schmerz und Kummer neigte Kripacharya sein Haupt. Dharmaraja trat einige Schritte vor und wandte sich an den Lehrer. »Wie du weißt, entsprach jede meiner Handlungen dem Befehl Krishnas. Es ist nun deine Pflicht, diesen Knaben zu beschützen, ihn zu leiden und so zu erziehen, dass er auf dem Throne sicher ist. Erhalte die Treue zu Dharma, führe die Traditionen der Dynastie fort, halte die Ehre und das Ansehen der Familie aufrecht. Liebe und umsorge ihn wie deinen eigenen Sohn.« Mit diesen Worten legte Dharmaraja die Hände Parikshits in Kripacharyas Hände. Kurz danach wurde Vajra herbeigeholt. Man teilte ihm mit, dass Parikshit von diesem Tage an Herrscher über Bharata sei, und so erwies Vajra ihm seine Verehrung, wie es dem Oberhaupt des Kontinents zukam. Die Pandava-Brüder brachten es nicht mehr fertig, den beiden geliebten Knaben in die Augen zu schauen. So sehr drängte es sie, sich nun frei zu machen. Eine kurze Umarmung noch, ein liebevolles Abschiedswort. Dann begaben sie sich davon, mit nichts als den Kleidern, die sie gerade auf dem Leibe trugen. Ihr Geist war fest auf Krishna gerichtet und sie bewegten sich schnurstracks immer weiter geradeaus, wild entschlossen, ihr Ziel zu verfolgen, ohne rechts und links zu schauen. Die Pandavas aber hielten sich an das Mahaprasthana-Gelübde. Dieses Gelübde verlangte, dass sie unterwegs nichts aßen und tranken. Sie durften auch nicht rasten, nur geradewegs immer nach Norden gehen, bis sie tot umfielen. Dieses strenge Gelübde hielten sie erbarmungslos ein.
Die Pandava-Brüder ließen die Königsstadt bald hinter sich. Sie kümmerten sich nicht um das Flehen und Wehklagen ihrer Untertanen, die sie zurückhalten wollten. Ihre Gemahlin Draupadi folgte ihnen, aber sie drehten sich auf ihr Flehen nicht einmal nach ihr um. Ihre Herzen, Gedanken und Gefühle waren nur auf Krishna ausgerichtet. Sie schritten unbeteiligt ob des Schmerzes aller weiter, den Blick gerade ausgerichtet, auf den Augenblick wartend, da ihr Körper aus reiner Erschöpfung zusammenbrechen und der Tod ihr Erdenleben beenden würde. Sie marschierten in strenger Disziplin und fanden ihr Ende, jeder zu seiner Zeit und an der Stelle, an der es ihm bestimmt war, den Körper zu verlassen. Sie erlangten Unsterblichkeit, verloren sich im unsterblichen Sein Krishnas. Parikshit wurde getreu den Anweisungen von Dharmaraja, von Kripacharya zu einem vorbildlichen Herrscher erzogen. Zu gegebener Zeit nahm er Iravati, die Tochter König Uttaras, zur Gemahlin, und nach einiger Zeit wurde ihnen ein Thronfolger geboren. Das Königspaar regierte sein Land treu nach den Grundsätzen der Tugend und Gerechtigkeit und sorgte liebevoll für seine Untertanen. Es beschützte sie mit elterlicher Liebe und Zuneigung. Parikshit war Krishna so sehr verbunden, dass er keinen Schritt tat, ohne an ihn zu denken, und betete zu ihm um das Wohlergehen seines Volkes. Das Land blühte und gedieh unter seiner Herrschaft. Das Volk liebte und verehrte ihn. Parikshit war das Oberhaupt der Könige auf Erden, denn ihm wurde der Segen der Großen zuteil, der Rat der Weisen und die Gnade Gottes. Sein Ruhm verbreitete sich in alle Himmelsrichtungen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Seine Liebe, Hingabe und Verehrung für Krishna waren in allen Landesteilen bekannt. Man wetteiferte, ihm die schönsten Geschichten und Theateraufführungen vom Ruhme Krishnas darzubringen. Und eines Tages erschien unerwartet der große Weise und heilige Vyasa vor ihm. Auf Bitten Parikshits erzählte dieser ihm Begebenheiten aus dem Leben Krishnas und seiner Großväter, den Pandava-Brüdern.
Nur wer
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten Auszüge einer Lesung aus dem Buch Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott. Wir danken den Sprecherinnen Ulla Gensler, Dr. Ulrike Jakomait-Morgott, Marie-Louise Kallmuth und Vera Kratz für diese Lesung. Die Musik ist aus der CD Der göttliche Gesang, Slokas aus der Bhagavad Gita in deutscher Sprache. Im zweiten Teil dieser Lesung hören wir Auszüge aus den Geschichten von Krishna sowie von dem Fluch, den Parikshit auf sich zog und wie der große heilige Shuka in Parikshits Leben eintritt. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.